Salvete amici amicaeque und herzlich willkommen zu Errare Romanum Est, dem Latein-Podcast. Ich bin Lea, eure Hospes, und heute ist nochmal Nadine Fröhlich bei mir. In dieser Folge wollen wir das Missverständnis aufklären, dass Latein schon lange tot ist. Das hatten wir ja in der letzten Episode bereits angesprochen. Wir beschäftigen uns mit Giovanni Pasculi, einem Autor des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Und heute wollen wir uns ein Gedicht von ihm, ein lateinisches Gedicht, im Detail mal anschauen. Nadine, was hast du uns für ein Gedicht mitgebracht?
Was ganz, 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 ganz Feines. Also was Witziges, aber auch was Schönes. Und ich mag das sehr, weil das viele Dinge in sich vereinigt. Ja, ich bin wild entschlossen, jetzt hier meine Werbung, meine Pasculi-Werbung zu machen.
Sehr gut. Ich würde sagen, wir hören einfach mal in den Anfang rein. David liest uns da jetzt mal die von dir selbst verfasste Übersetzung vor.
Wenn der neue Frühling kommt. Von diesen Worten klang unter dem Diktat des Besitzers das Innere seines Ladens wieder. Kopisten spießten im Sitzen die ihnen vorgegebenen Worte auf ihre Schreibrohre und auf weißen Blättern säten sie schwarz aus, begleitet von einem zerbrechlich klingenden Geräusch, als ob eine Furche entstünde. Das Buch erzählte gerade von der lockeren Erdscholle und dem Ächzen des Stieres und der Spaltung der Erde durch den glänzenden Pflug. Diese Mühen brachte aus dem Hinterzimmerchen jene helle Stimme auf die stille Straße hervor. Auch der Schatten des Ladens, im Argiletum lag er, klang keineswegs belebter. Nur ein einziger befand sich nämlich im leeren Schatten, mochte es nun ein Käufer sein oder vielmehr ein ältlicher Rumsitzer mit gespanntem Schmerbauch. Der lieh sein Ohr der Stimme des Diktierenden und rollte dabei erbost, von Zeit zu Zeit seine Ungehaltenheit deutlich kundtuend, eine Buchrolle ab. Doch auch der Eigentümer des Gelehrtenladens war nicht fern von hier. Er war damit beschäftigt, die Verzierungen und Schnürriemen einer neuen Buchrolle ordnungsgemäß mit roter Algenfarbe zu bestreichen und mit Bimsstein ihre Ränder zu glätten. Bei den Türpfosten stehend, versuchte mit gespitztem Ohr, er mochte noch so sehr tun, als sei er mit anderem beschäftigt, ein Ich-weiß-nicht-wer den Klang der Verse aufzuschnappen, dem Aussehen nach nett und fein, der aber, wenn auch ein römischer Bürger, nach etwas Fremdem roch. Ich weiß nicht nach was.
Also es geht los mit Wenn der neue Frühling kommt und wir sind in einem Buchladen, wo gerade quasi auf antike Art ein Buch produziert wird. Wir haben jemanden, der einen Text diktiert und wir haben jemanden, der schreibt. Und es ist wieder so ganz besonders beschrieben, finde ich. Also wie bei La Mia Sera fast schon so ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, es werden Tätigkeiten miteinander verwoben, die nichts miteinander zu tun haben. Also mir ist gleich am Anfang ganz verstärkt aufgefallen, dieses Buch schreiben mit Ackerbau-Vokabular sozusagen.
Ja. Das macht er ja hier nicht ohne Grund, weil er eben ganz prominent, also alle Latinisten vor, noch ein Tor, die das Gedicht mit Vere Novo, also wenn der neue Frühling kommt, anfangen lässt. Und das ist eben ja aus einer sehr, sehr bekannten Stelle von Vergil entnommen, ist auch im lateinischen Text extra abgesetzt, in dem es einfach groß geschrieben ist. Also man sieht, da ist irgendwas komisch, das ist auffällig, das markiert der Text selbst schon, in dem eben alles andere klein geschrieben ist, aber wäre nur wo es groß. Und wer dann noch sich ein bisschen besser in der lateinischen Literatur auskennt, merkt dann, dass das aus Vergils Georgica kommt, also dem Lehrgedicht über den Landbau. Und zwar ist das eben der erste Vers nach dem Ende des Vorwortes, wo es dann richtig zur Sache geht, also wo Vergil dann eben ja das Inhaltliche behandelt. Und das hat Pasculi sich eben als Aufhänger für sein Gedicht gekrallt. Und dann wird systematisch im Verlauf des Gedichtes, also im Verlauf der Sosii Fratres Bibliopolae, wird ganz, ganz oft eben auch wieder diese Landbaumetapher ausgeschlachtet. Also zum Beispiel schon wenn der Schreibvorgang jetzt geschildert wird, wie du gesagt hast, dann sehen ja die Schreiber schwarz auf weißen Blättern aus. Ich habe bewusst Blätter übersetzt, das wäre jetzt hier zu diskutieren. Also in Albis Membranis auf weißen Blättern sehten sie schwarz aus. Und schwarz-weiß ist sogar wunderschön im Lateinischen direkt nebeneinander gestellt. Also auf weiß, schwarz sehten sie auf Blättern, ganz wörtlich. Und das heißt schwarz-weiß, bianco-nero, hat Pasquale selbst Referenz geschaffen, weil er ein eigenes Motiv oder Motiv seiner eigenen Dichtung gekonnt ins Lateinische transponiert hat.
Ich finde auch total... Ja, Entschuldigung.
Entschuldigung, muss ich sagen, denn ich habe jetzt mich schon wieder verloren. Also man kann, wie man merkt, schon eigentlich 3 Stunden über den Gedichtanfang reden.
Ja, du bist ganz enthusiastisch. Ich finde das richtig toll. Mein unqualifizierter Beitrag ist nur, mir ist wieder die Beschreibung von akustischen Reizen auch noch mit aufgefallen. Also wie er den Schreibvorgang damit vergleicht, wie der Pflug die Furche aufbricht.
Ja.
Ich habe noch nie so genau jemandem beim Schreiben zugehört. Und das hat wahrscheinlich auch nochmal eine andere Qualität, wenn man das mit so Schreibrohren macht und das so. Aber das finde ich eine total besondere Formulierung.
Auf jeden Fall. Und man kann auch sagen, ich als Übersetzerin habe mir an dieser Stelle einen Zahn ausgebissen. Mhm. Also ich habe mir auf jeden Fall unzählige Gedanken dazu gemacht und habe sogar versucht, mit einer Feder nachzumachen, wie diese Feder auf dem Papier kratzen könnte. Und ja, das Deutsche kann an der Stelle leider nicht das Lateinische nachmalen. Also dieses Fragili quodam cum murmure sulci, vor allem das Murmure. Also jetzt bräuchte ich mal bitte wieder ein R. Lea kann das an der Stelle besser.
Murmure.
Wunderschön. Da fehlt es einfach an deutschen Äquivalenten, weil eben das Geräusch selbst zerbrechlich ist. Fragili, murmure, also schade, jetzt fehlt wieder das R-Flöten. War doch ein guter Aufhänger mit Caro und Canis.
Oh in ja, jedem, stimmt.
In jedem Fall ist also schwierig hier auf jeden Fall, dass das Geräusch selbst zerbrechlich ist, weil ja eigentlich im Deutschen nur, oder auch generell, es können ja eigentlich, wenn man logisch denkt, nur Gegenstände zerbrechlich sein, aber keine immateriellen Objekte. Das ist also eigentlich eine Herausforderung. Und dann macht das Geräusch auch noch der Boden, also der Erdboden, der Acker, wahrscheinlich während er auseinanderbricht, wenn man da eine Furche reinmacht. Und genau dieses Bild ist jetzt hier auch für den Schreibvorgang. Also die Schreiber, die ziehen quasi eine Furche in das Pergament oder in den Papyrus oder was auch immer. Und dabei entsteht dieses Ratsche-Geräusch, was hier mit dem Durchfurchen des Ackers verglichen wird.
Voll interessant. Und also da offenbaren sich ganz neue Untiefen, die man bei seiner Übersetzung so umschiffen muss. Ich finde, da kommt man gar nicht drauf, wenn man Übersetzen als stupides von einem Wörterbuch ins andere übertragen begreift. Und ich möchte noch auf eine andere Stelle in dem Ausschnitt eingehen, wo man sich fragen kann, ob die deutsche Übersetzung nicht eigentlich unzulänglich ist. Und zwar direkt der Beginn. Du hast gesagt, im Lateinischen steht da vere novo. Und wir haben ein Echo aus den Georgica, ein wörtliches Echo. Da ergeben sich jetzt aus meiner Perspektive gleich 2 Probleme. Erstens dass wir ja, du hast dich jetzt dazu entschieden, es zu übersetzen. Dadurch hast du ja letztlich den akustischen Reiz, das Echo im wahrsten Sinne des Wortes, das man beim Hören des lateinischen Texts hat, das geht ja damit verloren. Ja. Und dann haben wir noch das Problem, auch wenn du es jetzt übersetzt, kennt wahrscheinlich niemand diese Stelle. Also kein deutscher Leser, der sich deine Übersetzung zur Hand nimmt, versteht jetzt ohne Fußnote, dass da ein Georgica-Zitat vorliegt. Vielleicht kannst du erklären, wie du zu deiner Entscheidung an dieser Stelle gekommen bist, es zu übersetzen und wie du mit der Problematik umgegangen bist.
Ja, also das ist hier eigentlich ein Hadern, wo ich wie viel Verlust in Kauf nehmen will. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die das jetzt besser lösen, aber ich hatte folgende Erwägung. Ich kann jetzt das Lateinische da einfach stehen lassen, dann wäre das ein absoluter Verfremdungseffekt, ne, gegenüber, also weil das Lateinische selbst ja schon eigentlich mit dem Unterschied Großschreibung versus Kleinschreibung hantiert und dann hätte ich eben im Deutschen gegenüber dem Lateinischen, dem Originalzitat, nochmal einen größeren Absetzungseffekt erzielt. Dann wäre also klar gewesen, das muss jetzt irgendwie Originaltext sein, es ist Originalzitat. Aber dann wäre das eben für den Leser, die Leserin nicht klar gewesen, welches Bild da eigentlich entstehen soll. Also allein schon durch diese 2 Wörter entsteht ja gerade so ein thematischer Header sozusagen. Vere novo, Frühling, irgendwas neu. Und Das, wenn man das aber nicht versteht, sondern einfach nur wäre nur wo hört, ohne da irgendwas mit anfangen zu können, dann hat man keine thematische Einführung sozusagen. Deswegen habe ich das übersetzt und zusätzlich noch kommentiert, um eben das intertextuelle Spiel zumindest intellektuell begreifbar zu machen. Wenn wir jetzt aber eine ähnlich wirkmächtige Übersetzung hätten, wie zum Beispiel bei der Bibel, also jeder, der hört, im Anfang war das Wort, der wüsste sofort, wow, das kenne ich. Das funktioniert aber leider nicht mit Vergil, weil wir keinen äquivalent wirkmächtigen Text haben. Also keine äquivalent wirkmächtige Übersetzung. Sonst hätte ich die da gern reingesetzt. Dann wäre das so ein ähnliches, so ein ähnlicher Pastiche-Effekt, also wie es im Lateinischen eigentlich auch ist. Sozusagen Originalzitat in Pascoli-Text.
Ja. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses Spiel mit der Intertextualität ist ja was, das wir nicht nur bei Pascoli finden, sondern die gesamte Latinität lebt ja vom Spiel mit der Intertextualität und davon, dass einfach im wahrsten Sinne des Wortes jahrtausende lang Lateinschülerchen mit den gleichen Texten Latein lernen und die wirklich auswendig können. Also gerade Vergil, das kann man eben vergleichen mit am Anfang war das Wort nur halt auf tausenden Versen. Und diese Verse werden bausteinhaft immer wieder auch zwangsläufig. Also ich glaube, die gehen einfach ins Unterbewusstsein über. Und wenn jetzt jemand Lateinisch dichtet, dann sind da zwangsläufig Vergil-Zitate einfach mit drin. Und eigentlich haben wir das Problem mit der Intertextualität ja bei ganz vielen Autoren und meistens wird da einfach so drüber weg übersetzt und dann vielleicht noch mit Anmerkungen, aber eigentlich ist es ja, das ist ja eine Qualität des Textes, können wir heute gar nicht mehr nachmachen, da geht ja total viel verloren.
Mit großer Sicherheit und das ist, glaube ich, aber auch bei jeder Literatur fast so, also zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Goethe und so weiter werden das vielleicht noch in Ansätzen nachempfunden haben können. Aber man muss einfach ein ausreichend erfahrener Leser, eine ausreichend erfahrene Leserin sein, um sozusagen das Spiel mitmachen zu können, um Teilnehmer am Gag zu sein, wenn wir es so wollen. Und wenn wir einfach nur übersetzen und uns fragen, woher kommt das? Was ist die Deklination, die Konjugation? Was ist die Endung hier? Dann haben wir eigentlich nichts verstanden, weil es ja darum geht, zu demaskieren sozusagen vielleicht auch, wie der Text funktioniert.
Ja.
Das ist aber gleichzeitig auch eine Sache, die wir genießen und die wir, also dieses Spiel des Erkennens ist ja gleichzeitig auch eine Form des ästhetischen Genusses, die vielleicht dem modernen Leser, der modernen Leserin völlig fremd ist. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo sehe, das ist jetzt ein Homer-Zitat oder so, da schlägt mein Herz gleich höher, weil ich das selber erkannt habe, weil das einfach irgendwie das fasziniert, sozusagen zu sehen, wie der Text in mannigfacher Weise fortexistiert und produktiv weiterverwendet wird. Nee, und das finde ich eben auch so faszinierend bei Pascoli, weil er da wirklich ein Meister in diesem Gebiet ist. Also jedes Fitzelchen von Vers, was wir da in den Sosii haben, ist vollgekleistert mit Vergil, Horaz und Catull-Anspielungen.
Mhm.
Und anderen Texten. Aber man muss eben, und das macht die Schönheit der ganzen Sache kaputt, wenn man sich dann da mühsam hinsetzen muss und muss dann da irgendwie Datenbanken und Kommentare und Wörterbücher bemühen und dann sitzt man da 6 Stunden und versucht sich kleine Fitzelchen zu erarbeiten, woher die jetzt jeweils kommen. Besser wäre es natürlich, man würde das ad hoc verstehen und quasi einfach mitreden mit dem Text.
Ja. Und auch nicht nur checken, woher das jetzt gerade kommt. Also dass nicht nur, dass es ein Zitat ist, sondern auch den Kontext von dem jeweiligen Zitat mitspüren können.
Denn darum geht's ja auch. Also die Sachen werden ja, und das ist ja gerade auch der Grund, wieso ich Pascoli jetzt nicht als manieristisch und gekünstelt auffassen würde, sondern alles, was da reinkommt an Vorgängerstellen und an Vorgängertexten, hat Sinn und Verstand. Das ist nicht einfach bloßes zu Schaustellen von Gelehrsamkeit, sondern das sind wunderschöne Kompositionen, wo jedes Pezzetto von Text einfach an seiner richtigen Stelle sitzt.
Ja.
Und man merkt das ja auch gerade bei Vere Nuovo. Also jetzt bei Vergil zum Beispiel. Der Vergil-Text gibt den Ton des Gedichtes vor, also im wörtlichsten Sinne, denn die Sosii ziehen sich so auf, dass eben am Anfang dieses Vergil-Zitat steht. Und das ist eben ein, in der Fiktion des Gedichtes, ist das ein Buchladenbesitzer, der im Hintergrund eben die Georgika diktiert, damit die eben kurz nach ihrer Komposition dann zum Verkauf gestellt werden können. Und das heißt, im Verlauf des Gedichtes werden dann die Georgika oder das erste Buch der Georgika wird fertig diktiert und dementsprechend endet dann auch das Gedicht mit den Georgika selbst. Also das heißt, wenn das erste Buch der Georgika verklingt, verklingt auch der Pascoli-Text. Und so sind diese beiden Ebenen einfach mustergültig ineinander verwoben und außerdem auch noch metaphorisch miteinander verzahnt, wie wir das ja eben schon gesehen haben. Der Schreibvorgang geht analog zum Ackerbau und innen drin gibt es dann noch nette Szenen, die auch zum Lachen einladen. Und so haben wir also ein wunderschönes Geflecht, was ganz neu ist und doch eigentlich alt.
Voll schön. Ja, vielleicht gehen wir an der Stelle mal wieder rein in den Text und schauen uns diesen Ich-weiß-nicht-wer an, der da am Ende des Anfangs die Bühne betritt sozusagen. Vielleicht kannst du erklären, wer ist es und wie geht's dann weiter in dem Gedicht? Was passiert?
Ja, also wir sehen ja dann quasi erstmal, wir haben ja jetzt alle bezeugt, wie das Gedicht also diktiert wird im Hintergrund. Mhm. Da steht ja, diese Mühen brachte aus dem Hinterzimmerchen jene helle Stimme auf die stille Straße hervor. Und dann wird kurz der Laden beschrieben und dass der Laden eben ganz leer ist, nur dass da so ein alter Sessor rumsitzt, so ein ältlicher Meckerer, der nichts anderes zu tun hat, als sich da über die aktuellen Büchlein zu mokieren. Und dann kommt ja eben dieser ich weiß nicht wer ins Bild. Und der scheint sich eben besonders für eine Buchrolle zu interessieren, die eben in dem Buchladen aus oder vor dem Buchladen ausgestellt ist. Das sind nämlich die Satiren von Horaz, also an denen bleibt er mit seinen Augen hängen. Der vagabundiert schon den ganzen Tag durch Rom, ist getrieben und dann bleibt er eben vor dem Buchladen an diesem Büchlein hängen, wo drauf steht Satiren von Quintus Horatius Flaccus. Ja, und dann erfährt man eben im Verlauf des Gedichtes, wer das überhaupt ist. Das ist nämlich der Pompeius Varus, also ein alter Kriegskamerad von Horaz, die sich also noch aus der Zeit des Bürgerkriegs kennen. Und im Verlauf des Gedichtes kommt es dann dazu, dass Horaz, also Just, eben da die Straße runterdüppelt und dann ruft ihn der Buchladenbesitzer heran. Und in dem Moment erkennen sich dann die beiden Männer wieder. Und am Ende des Gedichtes steht eben eine Wiedervereinigung beider Freunde. Und dazwischen sind dann noch so ein paar humoristische Szenen reingestellt, wo also dann neben dem alten Rumsitzer, den wir schon am Anfang kennengelernt haben, noch andere von dem Schlag dazukommen und sich dann gegenseitig eben einen Schlagaustausch liefern mit nicht sonderlich respektvollen Witzelchen. Und die keifen sich dann also die ganze Zeit gegenseitig an und dann kommt die Wiedererkennungsszene und dann verklingt eben das Diktat zusammen mit den Sosii. Mhm.
Vielleicht schauen wir uns den Schluss einfach auch noch an. Den hat uns David wieder eingelesen.
Die Männer verstummten, denn ihnen stand entsetzliches Gemetzel vor Augen. Das Erz grimmiger Kriegstrompeten und tödliche Raserei und Weite von Blut dampfende Ebenen. Da klang plötzlich hell unter dem Diktat von Markus das Innere des Ladens von den Worten wieder: Erneut hat Philippi römische Heere mit gleichen Waffen zusammenstoßen sehen. Hast du gehört? Raunt Flaccus dem Pompeius ins Ohr. Hast du gehört? Und wo eben noch Geschrei und Stöhnen und Blut und ein Regen von Eisen und ein so großes Getümmel von Reitern und Fußsoldaten war, da rückt zu ihrer Verwunderung schon der Pflug vor, gezogen von sich träge bewegenden Ochsen, und leise klirrt eine Hacke nach, weil sie von einem Helm abgeprallt ist.
Also das ist jetzt, was wir da haben, die Szene, in der sie sich beide an ihre Zeit im Krieg erinnern, oder?
Ja.
Es ist ja ganz schön, also ich finde auch die Übersetzung an sich, die hat ganz schön Wucht.
Danke. Der Text hat da auch krasse Wucht, also das muss man schon sagen. Die beiden Männer hören ja dann beide zu, also hören dann sozusagen, wie die Georgika im Hintergrund klingen. Und dann durchleben die so eine Art Erinnerungsstrom. Also die sehen dann wieder das Kampfszenario, was sie selber durchlebt haben und werden dann aber eigentlich am Schluss bereinigt dadurch, dass eben nicht mehr der Krieg am Ende steht, sondern das friedliche Bild des Landbaus, der sich wieder über die eigentlich schon von Blut und Schlacht, ja, traumatisierte Landschaft drüber legt. Also man sieht dann wieder eben nicht mehr das und man hört vor allem nicht mehr das Geschrei und das Stöhnen und man sieht nicht mehr das Blut und den Regen von Eisen und das Getümmel von Reitern und Fußsoldaten, sondern man sieht jetzt einfach, wie wieder auf der eigentlich von Blut gepeinigten Erde der Pflug vorrückt, wie sich die Ochsen träge drauf bewegen und wie dann die Hacke auch über den Helm gewinnt, der da noch von den Soldaten rumliegt. Und so, also auch befriedet, innerlich und äußerlich, endet dann das Gedicht.
Und das ist aber ja jetzt total spannend, weil in dem Prozess, in dem der Pflug den Krieg oder das, was vom Krieg übrig geblieben ist, im wahrsten Sinne des Wortes unterpflügt, haben wir ja auch ein total mächtiges Bild, weil zu Beginn des Textes war ja der Ackerbau eng verknüpft mit der Produktion von Büchern und Literatur. Und also im übertragenen Sinne liest es sich jetzt, finde ich, so, als wäre ein valides Mittel gegen Krieg oder für Frieden, besser gesagt, die Literatur, die ja hier im Ackerbau agiert.
Ja, das mag ich nicht abstreiten. Das ist bestimmt eine Deutung, also die das Gedicht zulässt.
Voll spannend.
Weil ja eigentlich die Friedensbotschaft auch die Essenz des Gedichtes ist. Und gerade in dem, also sie treffen sich ja durch den Klang der Georgika, die ja schon eben diesen Ton haben und schließen dann auch gewissermaßen Frieden mit ihrer eigenen Vergangenheit durch das Anhören der georgikanischen Friedensbotschaft, ja, wenn wir so wollen. Also ich finde die Deutung sehr schön. Ich hatte das so klar noch nie gesehen, aber ich bin jetzt selber gerade sehr befriedet, weil ich die Deutung so schön finde. Und das meine ich auch, das ist dieser Moment der Ganzheit, finde ich, weiß nicht, wie es dir geht, den man als extrem schön und befriedigend erlebt, wenn man für sich verstanden hat oder für sich diesen Passungsmoment von Literatur verstehen, gefühlt, selbst hat.
Ja. Ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Möchtest du zum Schluss noch, also weil wir haben ja nicht den Schluss vom Gedicht uns jetzt gerade angeschaut, sondern da kommt ja noch dieses Friedensgebet quasi von Horaz. Vielleicht können wir darüber noch kurz reden. Ich glaube, du wolltest es nämlich auch gerne vorlesen, dass man einfach auch mal hört, wie der lateinische Text so klingt, einfach weil Pasculi ja jemand ist, der onomatopoetisch einfach total kreativ ist.
Ja, also man könnte ein kompositorisch sagen, Pasculi schließt hier, also der nimmt wieder, also ein Zitat von Vergil, die Patrii, also Götter der Väter oder väterliche Götter, ganz wörtlich übersetzt. Und das ist also schon in dem ersten Buch der Georgika so, dass das Buch dann mit diesem Gebet abschließt und diesen Auftakt, den der vergilische Text gewissermaßen liefert, den nimmt dann in der Fiktion des Gedichtes der Horaz auf und bringt dann unter Tränen ein Friedensgebet hervor und wünscht sich also einfach, dass dieser Zustand jetzt nun möglichst lange andauere. Und er sagt dann in den letzten vier Versen, sit modus et requies et amor pavoque beati, vivant mortales et sicque desiderat absit, id conscire sibi quod produxeret agrum terminus ad fini de paupertate revulsus. Und selbst wenn man gar kein Latein kann, aber man hört schon, wie Pasculi da die Wörter so gekonnt anordnet in verschiedenen Kasus, dass sie sich auch klanglich wunderbar aneinander schmiegen, also desit und absit und id conscire sibi quod produxeret agrum und dann vor allem auch immer dieses mit dem et oben, also sit modus et requies et amor pavoque beati. Mhm. Das ist also dieses, da sind alle Wörter Modus, Requies, Amor, also Maß, Frieden, Liebe, maximal hervorgehoben. Und ich hoffe, dass das auch, also mit deinem R wahrscheinlich würde einem das noch klanglich eindrucksvoller bleiben. Aber ich hoffe, dass das auch so ein bisschen greifbar ist, selbst wenn man kein Latein kann.
Und es ist ja jetzt auch schön, weil es ja gerade nicht dem Feldherrn in den Mund gelegt wird, dieses Gedicht, sondern wieder dem Dichter, oder?
Ja, ja.
Ich sträube mich immer gegen so autobiografische Lesarten, aber vielleicht können wir nochmal auf Pasculi und sein Verhältnis zum Frieden irgendwie eingehen. Würdest du sagen, der Dichter, also der hier Horaz spricht, das ist auch der Pasculi-Dichter? Oder findest du so eine Ausdeutung auch eher schlecht?
Mir geht's da, glaube ich, wie dir. Ich habe auch, also ich habe das Diktum vom Tod des Autors recht gut verinnerlicht.
Ja.
Aber das ist, also ich versuche immer zunächst mal den Text ohne seinen Autor zu denken und den Text für sich selbst sprechen zu lassen. Aber ich weiß, also ich hatte bislang auch noch nie richtig eine autobiografische Lesart von dem Ganzen gedacht. Aber ich verstehe, glaube ich, wie man drauf kommen könnte. Also gerade was du jetzt eben auch sagtest, die Hypothese sozusagen liegt nahe, weil am Schluss der Dichter selbst sein Friedensgebet vorbringt.
Ja, genau.
Und Pasculi, sofern das jetzt hier auch eine autobiografische Stimme ist, die wir da hören und die sich über die vergilische und die horazische oder darunter legt, ja, doch hypothetisieren könnten, dass er jetzt hier sich die Requies und den Amor und den Modus wünscht. Es ist nicht abwegig, also in der, also wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, in dem doch ja von sehr viel inneren und äußeren Unruhen geschüttelten Italien sich Modus und Requies und Amor zu wünschen und vielleicht auch zu seinem Geiste sozialistischer Brüderlichkeit zurückzukehren, das wäre im Sinne der pasculianischen Biografie nicht unorganisch.
Ja.
Und Parks ist tatsächlich auch in anderen Gedichten, also hier haben wir Requies, aber Ruhe, aber hier ist es sicherlich eher Frieden. Parks ist aber auch an anderer Stelle für Pasculi eins der Schlagworte, also Pace dann oder Parks. Ein Motiv in jedem Fall, was wiederkehrt und vielleicht hat er da auch ein kleines biografisches Fenster geschaffen.
Wer weiß, aber auch unabhängig von so einer autobiografischen Lesart, das ist einfach ein toller Text und eine schöne Botschaft, die man da reinlesen kann, gerade auch in der heutigen Zeit und dem, was in Europa zurzeit so los ist, finde ich.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Ich kann nur jedem empfehlen, sich einfach das komplette Gedicht mal oder die Übersetzung durchzulesen und das Ganze auf sich wirken zu lassen. Ich lade euch dazu ein. Ja, und sprich.
Nein, es tut mir leid, ich unterbreche dich ständig. Es ist mir also wirklich auch eine Ehre tatsächlich, also auch wenn das sich jetzt sehr pathetisch anhört, meine Übersetzung diesem lateinischen Gedicht ja als Ersatz für Nicht-LateinkönnerInnen an die Seite zu stellen. Und ich hoffe, dass vielleicht nicht allzu viel verloren geht und doch noch genug transportiert wird, um auch ja die Dichte und Schönheit des Textes nachempfinden zu können.
Ich finde schon. Also an vielen Stellen liest es sich einfach auf Deutsch auch als richtig toller Text. Und ich kann nur alle dazu einladen, dasselbe zu tun und sich das einfach mal durchzulesen. Darf ich deine Übersetzung in die Episodennotizen mit einbauen?
Es wäre mir eine absolute Ehre und Freude.
Oh, und uns ein Gewinn. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir belassen es dabei fürs Erste und schauen uns beim nächsten Mal noch ein anderes Gedicht von Pasculi an und fokussieren uns da aber dann auf den Prozess des Übersetzens an sich. Bist du dabei?
Sehr, sehr gerne, ja.
Gut, dann vielen Dank für deine Auskunft und ja, auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bitte denkt immer dran, Fehler sind Helfer. Wir sehen uns beim nächsten Mal und Valete quam optimi.
Tschüss.